Hallo und ein ganz herzliches Willkommen bei unserem Peer-to-Peer-Podcast zwischen Kaffee und Karteikarten. Mein Name ist Tanem, ich sitze hier mit meiner Freundin Julia, ready, um über das Studium, Mindset, Lernen, Lernstrategien, Jura und alles, was dieses Themenfeld so mit sich bringt, zu sprechen.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Heute nehmen wir etwas früher auf, aber das macht ja auch nichts, wirklich auch beim Kaffee. Und ich freue mich wie jedes Mal auf die Folge.
Ja, Thema der heutigen Folge ist ein sehr spannendes und kann vielleicht auch ganz lustig werden. Es geht um Jura-Stereotypen und ja, wie wir sie erleben, ob wir da Wahrheitsgehalt dahinter sehen oder was damit unsere Erfahrungen sind. Bevor wir aber zu dem Thema kommen, vielleicht ganz kurz vorab. Vielleicht ist es jemandem aufgefallen, wir wollen ja eigentlich jeden Sonntag eine Folge hochladen. Letzten Sonntag kam aber keine. Das liegt an diversen Gründen, vor allem aber an technischen Problemen. Wir hatten schon eine Folge aufgenommen, es gab aber technische Probleme und wir hatten dann aufgrund von Krankheit und einem Geburtstag keine Zeit, nochmal eine Folge aufzunehmen. Und uns war ja auch, wie wir in der ersten Folge gesagt haben, wichtig, dass wir das für uns auch machen und dass es nicht auf Krampf passiert. Und ja, also wir wollten das nicht auf Teufel komm raus jetzt irgendwo reinquetschen. Uns liegt da ja auch was dran. Und deshalb haben wir uns einfach entschlossen, die Folge auszulassen und jetzt durchzustarten, jetzt wieder entspannt anzufangen. Und ich hoffe, dieses Mal wird es dann rund gehen, wenn nicht auch nicht schlimm. Aber ja, das ist der Hintergrund.
Ja, also ein bisschen Angst habe ich auch, dass wieder die Technik nicht mitmacht, weil wir sind noch total am Anfang. Also unser Podcast-Projekt steckt ja noch in den Babyschuhen und es hat ja demnach so ein bisschen mit meiner Examsvorbereitung ja auch angefangen. Und ja, es gibt halt immer Up und Downs. Sie gehören dazu, es ist die Findungsphase gerade und es kann immer mal was sein, was man vielleicht auch mal nicht beeinflussen kann, aber man darf sich davon jetzt auch nicht runterziehen lassen und einfach irgendwie weitermachen. Und ja, in dem Sinne kommen wir dann auch mal zu unseren Stereotypen. Falls es sich ergibt, hatten wir auch überlegt, falls der Podcast hier ein bisschen mehr Reichweite erreichen würde, dass ihr auch gerne ein paar unterschreiben könnt, was auch noch so aufgefallen ist. Aber erstmal haben wir überlegt, was ist in unserem alltäglichen Leben uns so ein bisschen aufgefallen. Ich habe auch noch mal ein bisschen ChatGPT gefragt, nicht ganz ehrlich, und im Internet geguckt, welche Stereotypen denn so über Juristen herumschwören. Weil schon mal vorab, das haben jetzt nicht die beste Review unter den Studierenden. Ja, aber vielleicht können wir ein bisschen aufklären. Wir sind ja beide auch selber Jurastudierende. Aber dann fangen wir erstmal an mit der ersten Sache. Und zwar, dass Juristen nur am Lernen sind. Was denkst du dazu, Tanem?
Ja, gut. Also da habe ich viele, viele Gedanken dazu. Erstmal kann ich sagen, es geht zwangsläufig mit dem Studium einher. Also Lernen ist halt leider ein großer Teil des Studiums. Was heißt leider? Man lässt sich drauf ein, man weiß, dass man sich drauf einlässt, wenn man das Studium eingeht. Aber man muss einfach viel lernen, vor allem in der Staatsexamenvorbereitung. Aber es gibt wirklich Leute, die ab dem ersten Semester oder das erste Semester steht noch in den Startlöchern, die erste Woche war gerade, es sind noch die Infoveranstaltungen, die sagen, so, jetzt gehe ich in die BIP, jetzt lerne ich bis 18, 19, 20 Uhr, ja, damit ich überhaupt mit dem Studium hinterherkomme. Es ist klar, das Studium hat unglaublich viel Stoff und man muss frühzeitig anfangen zu lernen. Man sagt ja auch, die Examensvorbereitung beginnt in den ersten Semestern. Wenn man es wirklich ganz streng nimmt, dann hat man es auch in der Examensvorbereitung vielleicht etwas einfacher. Aber Juristen sind immer nur am Lernen. Das hängt tatsächlich sehr vom Typ ab. wenn man jetzt mal, abgesehen von der Examensvorbereitung, wo man sowieso wirklich sehr viel lernen muss, auf die anderen Semester guckt, dann gab es Leute, die natürlich in der BIP waren, aber der Großteil hat trotzdem noch irgendwie das Leben genossen. Und ja, kurz vor den Klausuren, 3-4 Wochen vor den Klausuren, war wirklich die Hustle-Zeit, aber das ist ja auch normal, das ist ja auch in den anderen Studiengängen so. Und in den fortgeschrittenen Klausuren war es dann vielleicht auch ein paar Monate vorher, aber immer nur am Lernen kann ich jetzt persönlich nicht so unterschreiben.
Also ich würde dir da auch recht geben. Also es gibt die Personen, die wirklich von Tag 1 in jeder einzelnen Vorlesung sitzen. Und diese Vorlesung, auf Teufel komm raus, ist auch die größte Priorität. Und danach wird alles vorbereitet, davor wird alles vorbereitet, danach wird alles nachbearbeitet, seit Tag 1. Ja, das sind aber vielleicht 10-15% viele. Also mir wurde gesagt, die ersten Semester sind gut noch, um sein Leben zu genießen, feiern zu gehen. Und ich habe das wirklich auch gemacht. Also ich wollte doch wirklich die Zeit genießen. Ich hatte da wirklich richtig tolle Studienjahre, habe viele Leute kennengelernt. Ja, manchmal hat man sich dann auch geärgert, weil man die anderen sieht, die seit Tag 1 lernen, die sind halt einem voraus. Das stimmt schon, aber um welchen Preis? Diese Studienzeit ist eben so toll, das muss man auch einfach genießen. Und ja, Tanen, du hast ja auch gesagt, das Studium, Lernen geht damit einher, das stimmt schon. Aber es ist ja auch immer ein bisschen, was man daraus macht, haben wir in der letzten Folge auch gesagt. Du kannst ja von 8 bis 21 Uhr in der BIP sitzen, hast am Ende aber vielleicht genauso viel gelernt, als würdest du von 9 bis 16 Uhr was machen, wenn du produktiv lernst und nicht dich immer ablenken lässt. Also da muss man wirklich irgendwie einen guten Mittelweg finden. Und ja, in der Examensvorbereitung, da sind wir schon viel am Lernen. Anders geht das leider nicht. Also ohne viel machen kriegst du dein Examen einfach nicht. Das kriegst du einfach nicht geschenkt. Da läuft dir niemand hinterher. Und da muss man jetzt auch viel machen und da muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen mehr aufopfern als in anderen Zeiten des Studiums und vielleicht auch, also bei den Medizinern, es gibt einen 100-Tage-Lernplan. 100 Tage sind ein bisschen mehr über 3 Monate. Ja, bei uns sind es 1 bis 1,5 Jahre und das ist schon jetzt eine Hausnummer, finde ich. Ja.
Ja, da ist mir auch was eingefallen. Also ich kenne tatsächlich vereinzelte Personen. Es gibt auch eine TikTokerin, aber auch in meinem Umfeld, die haben das Examen dann nach 3,5 Jahren oder nach 4 Jahren Studium schon geschrieben. Und das sind halt die Kandidaten, die dann wirklich von Tag 1 stundenlang lernen und immer hinterher sind. Ja, aber ob die jetzt behaupten können, dass sie von ihrem Studentenleben profitiert haben, I doubt it. Und vor allem, wie du sagst, zu welchem Preis? Also das ist ja nur, wir haben ja nur ein Studentenleben. Gut, man kann auch ein zweites Studium hinterher schieben, aber dann werden diese Typen wahrscheinlich auch nicht entspannen können. Und wir wollen ja auch keinen Burnout haben nach dem ersten oder zweiten Staatsexamen. Da muss ja auch noch dahinter was kommen. Das heißt, ja, das gibt's immer, aber so wirklich wahr ist es für den Großteil eher nicht.
Ja, beziehungsweise ich finde es an der Examensvorbereitung ist es schon wahr.
Und ja, das sowieso, das haben wir ja auch gesagt. Also Examensvorbereitung, da kann man das nicht, muss ich das unterschreiben, kann man das nicht abschreiben.
Ja, leider.
Aber das ist so. Also, und da kann man ja auch, da hat man dann ein Spektrum, ob man, wie wir auch schon letztes Mal gesagt haben, 5 Stunden pro Tag lernt oder 10 Stunden pro Tag.
Okay, dann erstes Stereotyp, also kann man sagen, so halb wahr. Und jetzt bei dem Stereotyp, es ist jetzt nicht ganz so der Stereotyp, den ich gefunden habe, aber kleine Story, eine Freundin aus dem ersten Semester, die hat mit Jura aufgehört nach dem 4. und ihr Freund meinte zu ihr, ja, das ist gut so, dass du deine Seele noch bewahrst. Und daraus habe ich dann den Stereotyp geschlussfolgert, einfach mal ganz so banal gesagt, Juristen haben keine Seele.
Also. Ja, super spannend. Ich habe davor die Stereotypen nicht gehört. Das ist also jetzt das erste Mal, dass ich die höre. Und da ist mir gleich was eingefallen.
Okay, ich bin gespannt.
Jahrelang, Jahrelang wollte ich nicht in die Juristenbib gehen, bei uns heißt es juristisches Seminar, also ins Seminar gehen, weil ich gesagt habe, die Menschen dort haben das Leuchten in den Augen verloren.
Oh.
Und das ist ja genau das, das
ja.
bringt es auf den Punkt. Also ich kann wirklich schwören, dass die meisten Leute da, 80%, einfach nicht mehr lächeln. Also die haben kein Licht mehr in den Augen und die gehen dann dahin, machen ihre paar Stunden und gehen dann raus, keine Ahnung, mit einem Gesicht, das ist nach unten gezogen. Also so wirklich glückliche Menschen habe ich da nicht entdeckt. Gut, das ist jetzt sehr überspitzt dargestellt, aber es ist wirklich so, dass Juristen irgendwie nicht ganz so glücklich sind. Und zumindest im juristischen Seminar herrscht auch so eine angespannte Stimmung. Vielleicht geht es auch mit dem toxischen Umfeld da einher, aber da herrscht immer so eine angespannte Stimmung und auch Menschen aus den anderen Studiengängen sagen das, ja, die wollen nicht in die Jura-Bib, also gut, es ist auch unsere Bib, aber viele switchen ja gerne zwischen den Bibs und unsere Bib ist auch gar nicht so unschön. Die sagen, die wollen nicht in diese Jura-Bib, weil sie wirklich diese Spannung merken und ja, dass die Menschen da nicht glücklich sind, die sind schon ein bisschen verbittert teilweise und das merkt man. Also ich kann das leider unterschreiben.
Ja, also bei uns sind die Bibliotheken nicht komplett auf Juristen beschränkt, was, glaube ich, ganz schön ist, dass sich das ein bisschen durchmischt und dass viele Juristen, also wir haben so zwei große Bibliotheken, wo die Leute hingehen und dass sich das ein bisschen verteilt mit anderen Studiengängen. Und ich glaube, so wie du das berichtest, ist es, glaube ich, ganz gut, weil das ich könnte mir wirklich vorstellen, dass man sich vielleicht auch manchmal gegenseitig dann runterzieht und da viel auch, da kommen wir später zu, aber auch manchmal auch, dass die Zeiten verglichen werden. In einer Universität, ich glaube, das ist in Heidelberg, da bekommen die Examenskandidatinnen, glaube ich, einen extra Raum oder so gestellt und da sollen auch sehr doll die Zeiten verglichen werden und ja, das ist, glaube ich, echt schwierig. Und ja, ich hätte das mit keine Seele, glaube ich, auch sogar auch noch was anderes. Ich glaube, dass man dieses, dass das auch sehr viel einhergeht mit diesem viel Lernen, dass du dir da wirklich gefühlt die Seele aus dem Leib lernst, weil du da so viel machst. Und das Studium hat einen hohen Leistungsdruck, der auch auf Professorenseite sehr gefördert wird. Und es ist einfach nicht einfach. Du kriegst nichts geschenkt oder nicht viel. Und ja, ich hatte das aber auch noch darauf bezogen, dass vielleicht in dem Studiengang allgemein der Durchschnitt der Leute, das sind Leute, die sehr rational denken und weniger emotional. Leute, die, also es sind jetzt, es ist überhaupt kein kreatives Studium. Also Leute mit groß kreativen Köpfen gehen da rein. Gehen nicht da rein. Leute, die komplett große soziale Ader haben, würden auch wahrscheinlich andere Berufe studieren. Und da, es gibt natürlich immer Leute, die, also Tanem und ich haben sehr, sehr viel Ehrenamt immer gemacht. Ich würde sagen, dass wir schon eine große soziale Ader haben und auch nicht unkreativ. Aber diese Aspekte von dieses Soziale und das Kreative, das geht im Studium komplett unter. Es ist nichts kreativ und nichts sozial an diesem Studium. Und das erfüllt dann vielleicht auch Menschen wie Tane und ich jetzt auch nicht so doll, wodurch vielleicht man sich auch gar nicht so entfalten kann wie in anderen Studiengängen. Ich kann mir vorstellen, das wäre auch noch ein Aspekt. Was würdest du dazu denken?
Ja, also ich kann da schon sagen, dass das Studium meine Kreativität geraubt hat. Also früher war ich ein sehr kreativer Mensch. Ich habe ständig Projekte, kreative Projekte gemacht, egal was es ist. Ich habe geschrieben, ich habe Makramee gemacht, ich habe gemalt, ich habe gebastelt, also wirklich alles Mögliche. Und jetzt, so seit dem Studium, bleibt da nicht mehr so viel Raum dafür. Ich könnte mir die Zeit nehmen, also das ist vielleicht auch nur eine Ausrede, aber die Zeit, die ich dann habe, nutze ich dann halt anders. Und also es ist einfach wirklich ein Fakt, dass ich seit dem Studium aufgehört habe, wirklich kreativ zu sein. Vielleicht mal für ein paar Geschenke, für Freunde. Ich mag persönliche Geschenke dann schon, aber alles andere drüber hinaus leider nicht mehr. Und du meintest ja auch, dass sehr viele rationale Menschen in diesem Studium sind. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und vor allem sind es meistens die rationalen Menschen oder die Gruppen, das sind dann auch Freundesgruppen, zumindest bei uns, die dann auch diese 13-Punkte-Kandidaten sind. Also das ist schon eine Eigenschaft, die das Studium benötigt oder die Jura einfach braucht. Ja, einfach da bisschen unemotional ranzugehen, sehr logisch ranzugehen mit Verstand und analytisch. Und das können am besten die Menschen, die eben nicht so vielleicht kreativ sind oder nicht so die soziale Ader präferieren. Andere können das natürlich auch. Also das ist ja gar kein, das ist nicht das Kriterium, um gut zu sein. Aber es ist schon auffällig, dass viele, die gut sind oder die Mehrheit, die gut ist, genau so ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja, man kann ja auch nicht alles haben, das geht ja gar nicht. Also das ist ja auch oft so, dass die Leute, die an einer Seite richtig stark sind, dass es vielleicht da auf der anderen Seite scheitert. Also ich kann, in diesem Studium sind Leute, die wirklich, man merkt, das sind sehr intelligente Leute, die ja auch einen hohen IQ haben. Aber mein Empfinden ist so, dass bei einigen Menschen und aus meiner Erfahrung eher bei den männlichen Wesen der EQ, also die emotionale Intelligenz, manchmal dafür ein bisschen weniger ausgeprägt ist. Und das muss sich halt auch alles immer ausgleichen, wenn man auf der einen Seite so viel hat, man kann einfach nicht alles haben, das ist halt einfach so. Und du brauchst eben viel rationales Denken und ist ja auch nicht, dass kein männlicher Jurist eine emotionale Intelligenz hat. Das stimmt ja auch nicht, aber das ist einfach eine Erfahrung, die ich selber gemacht habe. Tane, du müsstest vielleicht nochmal ganz kurz. Ich habe jetzt nicht perfekt an deine Frage angeschlossen. Könntest du das irgendwie noch mal kurz wiederholen, wie ich da noch mal besser drauf eingehen kann?
Habe ich eine Frage gestellt?
Ja, wie das bei mir ist. Und das, du meintest, glaube ich, das mit den kreativen Sachen, oder?
Nee, nee, nee. Ich meinte das tatsächlich auch, wie du das mit den rationalen Menschen oder der Prozentzahl an rationalen Menschen empfindest, ob das bei dir auch die Mehrheit darstellt und
Ah.
ob auch genau diejenigen sind, die tatsächlich dann wirklich überdurchschnittliche Ergebnisse oder Leistungen erbringen.
Okay, ja gut. Also wie ihr seht, es ist früh am Morgen. Wir sind ja auch noch mit einem Kaffee dabei beim Podcast. Und ja, also doch, das kann ich schon bestätigen. Also die Leute, die wirklich sehr viel dieses überdurchschnittliche rationale Denken haben, sind schon die, die immer sehr vorne dabei haben, aber es sind eben auch oft, nicht immer, aber ganz oft, wenn wir Sachen sagen, also wir müssen hier nicht immer alles pauschalisieren, aber trotzdem ist es manchmal gut zu erwähnen, dass es immer auch viele Ausnahmen gibt, aber mir ist auch das Gleiche aufgefallen einfach, wie du, bei
Ja,
dir, Tane.
man muss sich ja auch vor Augen führen, dass wir im Studium, wir haben angefangen mit 300 oder 400 Leuten, deshalb so verallgemeinern kann man das auch gar nicht. Aber man kann halt schon sagen, gut, die Mehrheit, die halt wirklich so gut ist, sind solche Menschen. Aber das ist ja auch klar. Das ist einfach das, was diese Eigenschaft, die das Jurastudium braucht in großen Teilen. Das ist ja auch in Mathe so. Also das ist schon ein mathematisches Denken, nur ohne Mathematik, kann man sagen. Also so analytisch und so logisch, wie man halt ohne Mathe anderweitig aufgestellt sein kann. Aber genau, das dazu. Also wir haben so viele Hunderte von Menschen in unseren Semestern, in unseren Jahrgängen. Das heißt, so verallgemeinern geht es nicht. Es gibt auch super coole Menschen, es gibt super soziale Menschen, super kreative Menschen, denen kann das auch liegen. Aber das war halt nur, um mal ein Bild zu schaffen von der Persönlichkeit, die wirklich am meisten aufgeht in Jura.
Ja, ich glaube, das fasst es nochmal sehr, sehr gut auf den Punkt. Und dann anknüpfend an auch vielleicht die Top-Juristen. Wie nimmst du den stereotypischen Konkurrenzkampf wahr? Sei es Hausarbeiten löschen, Bücher verstecken, Seiten ausreißen, aber auch alles, was darüber hinausgeht.
Ich wünschte, ich könnte das verneinen.
Ja.
Leider Gottes muss ich sagen, es ist verdammt hoch, der Konkurrenzkampf. Also es ist super auffällig. Hausarbeiten löschen habe ich mitbekommen, nicht bei mir, aber
wow,
wenn man den Laptop offen stehen lässt, gut, das sollte man auch vielleicht nicht machen, aber eigentlich dürfte man auch darauf vertrauen, dass da niemand an den Laptop geht. Aber wenn man den Laptop offen stehen lässt, dann gab es Kandidaten, deren Hausarbeit gelöscht wurde. Das habe ich mitbekommen. Genauso habe ich auch mitbekommen, wie Bücher versteckt wurden. Teilweise braucht man eben Festschriften. Das sind wirklich alte Bücher vom 20. Jahrhundert, teilweise auch vom 19. Jahrhundert. Und da, wenn man die dann braucht, dann gibt es da nur ein Exemplar davon. Und wenn dann, keine Ahnung, 150 Leute das brauchen, die in dem Moment diese Hausarbeit schreiben, dann ist es schon nicht selten vorgekommen, dass das Buch plötzlich in dem Zeitraum gefehlt hat. Und dann später aber wie von Zauberhand wieder aufgetaucht ist. Also das kann ich auch unterschreiben. Seiten rausgerissen, weiß ich jetzt nicht. Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht daran. Aber ob man jetzt ein Buch versteckt oder Seiten rausreißt, ja, also ist beides gleich. Ansonsten, der Konkurrenzkampf ist schon sehr hoch. Es geht auch viel darum, um Noten, viel darum, welche Noten man hat. Also ich wurde teilweise gefragt, welche Note hast du? Man wollte es unbedingt wissen und man konnte sich nicht damit zufrieden geben, dass ich sage, ich bin zufrieden mit meiner Note. Es ging sogar so weit, dass mir gesagt wurde, ja, wenn du mir deine Note sagst, dann sage ich dir alle anderen Noten meiner Freundesgruppe. Also so wichtig scheint die Note gewesen zu sein.
Das war übrigens auch ein anderer Stereotyp, den du gerade irgendwie abgehakt hast dadurch. Dieses, wenn du mir deine Note sagst, sag ich dir dann auch meine. Bloß das ist ja nochmal zugespitzter, dass die Person dir alle Noten aus dem Freundeskreis sagt. Wer will das überhaupt denn wissen? Also das ist irgendwie ganz verrückt, diese Bubble.
Da scheint es echt so ein Itch zu geben innerlich, wo die sich denken, boah, ich muss jetzt diese Note wissen, egal was kommt und egal was ist. Und das verstehe ich nicht. Also ich habe irgendwann aufgehört, in meinem Studium meinen Noten preiszugeben, weil ich nicht wollte, dass sich Leute mit mir vergleichen. Ich wollte mich aber auch nicht selber mit anderen Leuten vergleichen, weil das passiert zwangsläufig, egal wie zufrieden ich bin. Wenn ich merke, oh, fünf andere aus der Freundesgruppe oder aus meiner Bekanntschaft haben die und die Note, dann redet man sich doch ein bisschen runter. Also es ist halt einfach so, egal was man tut und das wollte ich nicht. Ich wollte dem Ganzen vorbeugen und deshalb habe ich einfach mich nur auf meine Note konzentriert, war zufrieden mit meiner Note und das hat mir super geholfen. Ich bin da raus aus dieser Bubble, aus diesem Konkurrenzkampf, bis eben ja, die Situation kam, dass ich dann ja, alle anderen Noten hätte erfahren können, wenn ich meine preisgebe. Aber gut, habe ich auch nicht gemacht. Ich wollte das nicht.
Also zum Thema Noten, ja, da herrscht auf jeden Fall auch ein Konkurrenzkampf. Also ich mache das mittlerweile auch mit Vitanem, weil ich das auch als Teil Schutz auch für mich noch mache, weil ich möchte auch nicht, objektiv war ich mal mit meiner Leistung sehr zufrieden, habe dann den Notenspiegel gesehen und gehört, was die Leute aus meiner Freundesgruppe haben, mit denen ich mich auch manchmal besprochen habe. Und wenn dann halt mehrere Leute doch besser waren, dann bleibt das manchmal gar nicht aus. Auch wenn man es nicht will. Und ich möchte das einfach nicht. Und ich möchte auch nicht, dass Leute sich mit mir vergleichen. Weil man muss auch überlegen, warum fragen die Leute? Und das sind meistens, weil würde es denen so wirklich daran liegen, wie es mir damit geht, würden sie fragen, bist du zufrieden? Und das hat denen ja scheinbar nicht gereicht. Also das habe ich auch selber erfahren, sondern es geht oft darum, dass sie sich selber einordnen sollen. Und ich habe das auch schon erlebt, dass die Leute sich auch besser fühlen wollen, dass Leute bewusst fragen, wenn sie einer der Top 3 Noten haben. Es gibt irgendwie einmal 14, zweimal 12 und eine Person hat 12. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann bei, weiß ich nicht, 150 Leuten, die 14 habe, ist ja so gering. Und er will ja doch nur dadurch eigentlich seine Note preisgeben, zeigen, wie gut er ist und fühlt sich dadurch noch besser, wenn er sieht, andere waren schlechter. Und das möchte ich auch nicht mehr unterstützen. Wozu? Also ich muss doch einfach auf mich achten und wenn er, also er kann sich doch einfach freuen, dass er gut durchgekommen ist, aber dadurch macht er, also es war damals Typ, aber macht er ja anderen Leuten ein schlechteres Gefühl. Und das ist eben auch irgendwie eine Art Konkurrenzkampf. Und dann nochmal zu dem Thema Bücher verstecken, Seiten rausreißen, Hausarbeiten löschen. Hausarbeiten löschen, muss ich sagen, habe ich noch nicht erlebt und hoffe, das wird hier auch nie passieren. Das finde ich einfach eine Sache von, also ich kann das gar nicht in Worte fassen. Also das ist ja, müsste man auch sogar schon mal schauen, ob das auch strafrechtlich irgendwie bedenklich sein könnte, weil da sitzt du wochenlang dran, ne? Warum macht man das? Warum fühlt man sich so selber klein, dass man andere Leute, die Arbeit anderer Leute löschen muss? Also das ist einfach, dass das überhaupt ein Ding ist, finde ich richtig traurig und schrecklich. Und dass Leute Bücher verstecken, finde ich auch schon eine Sache, die ist schwierig. Warum machst du das? Bei uns ist es eher so, viel so, die Leute horten die Bücher dann. Also die sind dann den ganzen Tag an deren Platz. Und wenn du da mal nachfragst, das wird dann manchmal auch schwierig. Und ja, in der Seminararbeitsphase kenne ich auch eine Person, die ihre Bücher immer an einen Platz gelegt hat, weil sie weiß, da wird niemand rangehen, weil das so ein spezielles Thema ist. Die Bücher hatten alles Staub, das ging einfach nur um praktikable Gründe. Das finde ich ein bisschen okayer, wenn man eh jeden Tag damit arbeitet und bewusst weiß, eigentlich will, arbeitet niemand damit. Finde ich tragbarer als in der Hausarbeit. Und mit, was war das dritte? Hausarbeiten löschen, Bücher verstecken, Seiten rausreißen. Also einmal hatte ich erlebt, dass eine Seite rausgerissen war zu was sehr Wichtigen in der Hausarbeit, die wir gerade geschrieben haben. Es kann Zufall sein, aber ja, könnte auch böswillig gemacht sein. Das habe ich dann selber auch gemeldet. Ja, das sind einfach wirklich Sachen, die jetzt nochmal zum Stereotypen dazugehören, die wirklich leider, leider, leider stimmen. Und der Konkurrenzkampf ist einfach auf vielen Ebenen hoch. Der wird auch von Professoren wie Seite gefördert durch den Satz, schaut nach links, schaut nach rechts. Es wird auch viel durch Leistungsdruck wird dieser Konkurrenzkampf erzeugt. Der Leistungsdruck ist eben hoch. Und das, wie das System gerade abläuft, ist einfach super toxisch dadurch.
Ja, kann ich nur so unterschreiben.
Dann, ja, leider ein wahrer Stereotyp, der Konkurrenzkampf, Hausarbeiten löschen, Bücher verstecken und Seiten rausreißen. Ja, kleinere, banalere Sache ist, dass ganz häufig das so sein soll, dass Leute, Studierende, die Jura studieren, ganz oft auch aus Juristenfamilien kommen. Was ist deine Wahrnehmung?
Ich kann das jetzt nicht so pauschalisieren. Ich würde aber sagen, es gibt auf jeden Fall viele, die aus Juristenfamilien kommen, aber es gibt auch mindestens genauso viele, die aus Nicht-Juristenfamilien kommen. Also ich persönlich komme zum Beispiel aus einer Nicht-Juristenfamilie und auch die meisten in meinem Umfeld kommen nicht aus einer Juristenfamilie. Ich habe aber damals im Abitur, als ich mich mit ein paar ja, Leuten aus meinem Jahrgang unterhalten habe, darüber unterhalten, was wir studieren werden. Und alle Juristenkinder sind tatsächlich in Richtung Jura gegangen.
Ja,
Und die
spannend.
machen das auch heute noch. Also das ist mir auf jeden Fall schon aufgefallen. Man neigt schon dazu, wenn die Eltern eine eigene Kanzlei haben oder keine Ahnung, einfach generell Juristen sind, in diese Richtung zu gehen. Ob das jetzt Zufall war, kann ich auch nicht beurteilen, aber es waren wirklich also 5, 6 Juristenfamilien und die sind alle dann ja, in Richtung Jurastudium gegangen. Aber jetzt im Studium so gibt's alles Mögliche ist vertreten.
Ja, ich glaube auch, das ist vielleicht so ein bisschen hälftig. Also es gibt aber auch ganz oft die Kombi, wo wirklich beide Eltern Juristen sind und die Kinder dann auch Jura studieren. Aber die in den Familien haben die Personen ja auch Geschwister und nicht jedes Geschwisterkind studiert auch Jura, aber es
Ja, dann
kann
Medizin.
ja, aber es kann häufig schon der Fall sein. Und das erlebt man, denke ich, schon öfter in diesem Studium, dass die Person Juristeneltern hat als in anderen Studiengängen. Das ist ja vielleicht bei Medizin auch ähnlich, dass viele Eltern haben aus dem medizinischen Bereich. Das ist einfach deine Vorprägung. Man merkt, das ist, was man machen kann, und dann ist man vielleicht geneigt, da rein dieses Studienfach zu wählen.
Ja, man hat da ja auch dann schon als Kind vielleicht mehr Berührungspunkte mit
Ja.
und findet es ja dann auch vielleicht ganz spannend und man hat ja dann auch schon so bisschen einen Fuß in der Tür, indem man, ja, weiß ich nicht, sich bisschen auf seine Eltern verlassen kann. Gibt vielleicht auch Leute, die eben genau das nicht wollen und sich nicht auf ihre Eltern verlassen möchten und das was Eigenständiges aufbauen wollen. Aber ist, glaube ich, nicht schlecht. Dann noch so ein Backup zu haben und ja, Leute zu haben, die das Ganze schon durchgemacht haben und einem da die Hand reichen können. Aber ich denke, es gibt auch ein paar Kandidaten, die das nur für ihre Eltern machen und oder nur wegen ihrer Eltern. Das kann ich, das gibt es auch, da kenne ich auch ein paar. Das ist halt dann natürlich schade. Das ist dann natürlich schade. Ja, das tut mir dann auch leid, aber ja, da muss man sich dann einfach selber entscheiden, ob es das wert ist oder ob man vielleicht seinen eigenen Traum verfolgen möchte.
Ja, da wirklich hear me out. Als wir unsere Lerngruppe geplant haben, gab es ein Buch, Prädikatsexamen, so ein kleines Büchlein, und da stand auch unter dem Thema Lerngruppe das sehr erklärt. Oder vielleicht ging es auch nur um Lerngruppe, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber ein Satz war, dann kannst in dem Buch, dann kannst du deine Eltern stolz machen. Und wir haben uns da angeguckt und dachten so, das Buch legen wir weg. Also wir müssen uns doch von niemandem jetzt was sagen lassen, die primär da ihre Eltern stolz machen. Nein, wir machen das für uns, für unsere Zukunft. Und das kann ein Nebeneffekt sein, aber das fand ich irgendwie sehr, sehr spannend, dass sie das in diesem Buch geschrieben haben. Ja, also
Ja,
das hört man auch.
sorry, ich finde das generell auch ein bisschen fraglich, wenn man sagt, dass Jura Eltern stolz machen soll. Gut, es ist ein schweres Studium, aber das, was Eltern stolz machen sollte, ist doch, wenn das Kind glücklich ist. Und das kann auch sein, wenn man einen Pflanzenladen eröffnet, wenn man jegliches andere Studium macht, wenn man eine Ausbildung macht, wenn man seinen eigenen Weg geht. Hauptsache, man ist glücklich mit dem, was man tut. Das finde ich unglaublich kritisch, aber gut, dass ich das Buch nicht gelesen habe.
Ja, das ist ja auch oft auf Elternseite so, ne? Also die haben das ja wahrscheinlich den Kindern auch mitgegeben, sonst würde das ja auch nicht von irgendwo herkommen, dass es damals viel um Leistung ging. Wer weiß. Das ist aber nochmal, glaube ich, ein ganz anderes Thema. Jetzt nochmal was relativ Banales zum Abschluss. Thema Kleidung. Und fangen wir jetzt erstmal, was es nicht ist. Und zwar, einfach Juristen tragen in der Bibliothek oder bei Vorlesungen, würden sie keine Jogginghose tragen. Tadam.
Ja,
Was denkst du?
100%, 100%
Ja,
unterschreibe
ne?
ich das. Gut, es gibt Leute, das sind ein paar Ausreißer und eine Vorlesung ist ja auch, wie ich auch vorher gesagt habe, mit Hunderten von Leuten. Das heißt, es würde auch nicht so auffallen, aber grundsätzlich gibt es kaum Leute, die sich da mit Jogginghose anziehen. Es ist ganz lustig, weil wir hatten im ersten Semester, bevor überhaupt die erste Vorlesung gestartet hat, in unserer Ersti-Gruppe eine riesen Diskussion über Tage, die so ausgeartet ist, weil jemand gefragt hat, zieht ihr oder kommt ihr zur ersten Vorlesung mit Anzug? Und dann gab es die
Oh.
eine Sparte der Gruppe, die da gesagt hat, ja, natürlich komme ich mit Anzug, also was anderes gibt es da nicht. Und dann gab es die andere Sparte, die gesagt hat, seid ihr verrückt? Also was soll das denn jetzt? Das ist einfach der erste Tag unseres Studiums, kommt mal runter. Und dann wurden da auch Memes erstellt. Also es war wirklich lustig. Es sind dann auch tatsächlich ein paar mit Anzug gekommen, also à la Jura Justus. Aber ja, also das ist jetzt auch nicht die Norm. Das ist nicht der Standard, dass da die Leute mit ihren Anzügen kommen oder die Mädels auch mit ihren, wie nennt man das bei Mädels? Auf jeden Fall Blazer und Anzughosen. Nee, also man zieht sich, es gibt Leute, die nehmen das zum Anlass, sich richtig schön und schick anzuziehen, finde ich schön. Aber das, ja, Jogginghose gibt es da eher weniger, aber die meisten Leute sind ganz casual angezogen, einfach ganz leger und ja, für den Alltag geeignet.
Ja, also bei Jogginghose, das ist total ähnlich bei uns. Es gibt immer ein, zwei, die vielleicht einen Anzug in der Vorlesung anhaben, aber meistens waren das bei uns schon Leute, die ein bisschen komischer waren. Das klingt jetzt auch wieder ein bisschen banal, aber es war halt bei uns so. Muss nicht überall so sein. Und die Leute mit Jogginghose, das waren vielleicht von 200 Leuten drei Personen. Und die haben die eine Jogginghose auch regelmäßig gerockt. Meistens waren es sehr entspannte Personen und die haben auch, der eine, mit dem hatte ich auch eine Lerngruppe für den Schwerpunkt, der hat jetzt auch sein erstes Staatsexamen bestanden. Also das heißt nicht, wenn du in Jogginghose mit Adidas Jogger ankommst, dass du dann kein guter Jurist bist. Es wird bloß wenig gesehen und gerade, das habe ich auch gehört, bei Leuten, die aus Juristenfamilien kommen, die würden niemals, haben die mir mal erzählt, niemals mit Jogginghose öffentlich rumgehen, niemals, weil die das von zu Hause drin haben. Das habe ich jetzt von, glaube ich, zwei Leuten mal gehört. Für die ist es total komisch, absurd, Jogginghose nicht beim Sport zu tragen. Und aber gerade so die Adidas Jogger, die sind ja auch ein bisschen so der neue Style, Street Style. Ja, vielleicht nicht für die.
Ja, das ist das neue Chic.
Ja.
Das ist das neue Leger. Nee, aber falls ich da einhaken kann, also grundsätzlich gibt es ja auch einfach Leute, die sagen, ja, wer in Jogginghose das Haus verlässt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Das ist
Ja.
ja
Karl
ein
Lagerfeld war
altbekannter
das, ne?
Spruch. Ah, wusste ich gar nicht, von wem
Ja,
das
ich
kommt. Ich
glaube
wusste
ja.
nur, dass es das gibt. Ja, man wird verurteilt, wenn man in Jogginghose dahin geht. Also das kann ich sagen. Ja, ich glaube jetzt zum Beispiel im Repetitorium, ich bin ja auch in einem kommerziellen Rep, da gehe ich mittwochs zumindest immer mit Jogginghose hin, weil ich danach direkt zum Sport gehe. Da bietet es sich einfach an. Da ist es aber auch so eine kleine Gruppe, da interessiert es auch keinen. Aber in der Vorlesung oder, ja gut, in der Bib vielleicht auch mehr. Da gibt es ja auch viele mit Leggings und so. Also das sehe ich dann auch vermehrt. Aber ja, also ganz so akzeptiert wird das nicht.
Und jetzt aber noch mal ganz kurz die andere Schiene. Und zwar gibt es ja hier BWL Marie, BWL Justus. Wie sieht es mit dem Pendant zu Juristen aus? Sind das auch Leute, die viel so Ralph Lauren und so tragen? Was denkst du dazu?
Ja, ganz klare Antwort.
Ja.
Also ich habe ja auch ein Praktikum gemacht vor meiner Examensvorbereitung 5 Wochen. Gut, okay, im Praktikum muss man sich auch schicker anziehen, aber trotzdem waren das Leute, die auch in ihren Vorlesungen, das waren auch viele Leute, also wir waren 18, 19 Stück und vor allem die Männer haben diese Westen getragen. Die haben auch sogar mal einen Westentag vereinbart. Die haben gesagt, ja Leute, morgen kommt ihr bitte alle in der Weste. Und die hatten das halt alle da. Und die haben sich auch so angezogen. Und die meinten auch, ja, die ziehen sich auch im Studium so an. Also die leben den Lifestyle. Aber ja, bei Frauen sehe ich das eher seltener. Das sind wirklich dann ja tatsächlich die Jura-BWL-Justusse, die da in diesen Ralph-Lauren-Hemden mit einem Wollpulli über ihren Schultern gehängt in die, ja, in das, wie nennt sich das? Auf jeden Fall in unser Unigebäude steppen.
Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ne, hier, wir sind offen. Ich habe auch Klamotten davon. Es war bei uns damals in 2018 in den Schulzeiten auch schon, sage ich mal, Trend. Da ging es langsam los und damals hieß es noch Kleiderkreise. Da habe ich mir meine Sachen verkauft und mir davon auch ein paar Pullover gekauft und leider ein, zwei sehr tolle Sachen verloren. Also die Sachen haben halt gute Qualität und ich trage das vielleicht jetzt so alle Monate mal. Also so ganz frei kann ich mich davon auch nicht machen, einfach mal fairerweise gesagt. Und es gibt schon Leute, die das mehr tragen. Ganz oft, da haben wir gestern auch zufälligerweise drüber geredet, hier dieses, wie heißen die denn nochmal, Barbourjacken, also diese Steppjacken oder Wachsjacken, das wird auch ab und zu schon gesehen. Also das ist auch nochmal so ein Ding und manchmal auch diese so eine braunen Bootschuhe bei Typen, das ist auch schon
Ja.
häufiger.
Ja, genau so. Genau so. Und dann die so gestriegelte Mähne.
Ja, ja,
Aber
ja.
nee, das ist ja auch einfach so. Also, das sind einfach diese Typen, die sieht man in BWL genauso, wie man sie in Jura sieht. Nur, dass Jura BWL Premium ist.
Ja,
Also, das sieht man da schon vermehrt, wirklich. Ja, Juristen nehmen das Ganze dann nochmal, glaube ich, ein Stück ernster.
und ich würde es doch super spannend finden, wenn Leute das so hören, die A, nicht Jura studiert haben oder B, gar nichts mit Jura am Hut haben oder überhaupt nicht studiert haben. Also vielleicht zeige ich die Folge auch mal meiner Oma und mal sehen, ja, was sie sagt, weil das kann man sich ja manchmal mit den verschiedenen Stereotypen, die wir hatten, ja gar nicht vorstellen, wie das eigentlich ist. Und ich glaube, dass wir jetzt schon einige Sachen aufdecken konnten, aber viele Sachen haben sich eben einfach auch ein bisschen bestätigt.
Ja, das sehe ich genauso. Das sehe ich
Oh.
genauso. Ich glaube, das gibt auch schon so ein bisschen ein kleines Bild drüber, eben auch für diese Leute, die Jura nicht studieren oder noch am Anfang stehen, wie so das Umfeld ist, weil ich kann mir vorstellen, dass es an anderen Unis nicht anders ist, zumindest von dem, was man hört.
Genau, von dem, was man hört. Und ich hatte zwischendurch auch Angst, dass wir Leuten damit Angst machen, dass man dann nicht mehr Jura studieren sollte. Es sagen, also wir haben damals irgendeine, es gibt so eine Studie, die gemacht wurde, wo viele Studierende auch gesagt haben, was gut ist, was schlecht ist, ob sie Jura weiterempfehlen würden, auch an unserer Uni. Und viele haben auch untergeschrieben, die würden Jura generell nicht weiterempfehlen. Ja, da man muss, glaube ich, der Typ für sein. Man muss sich das wirklich überlegen. Es sind immer Leute gebraucht, die oder es gibt immer Menschen, die wirklich sehr, sehr geeignet für diesen Job sind. Und es ist ja auf jeden Fall ein Studium, was mir damals auch mitgegeben wurde, was man ja auch für die Berufe später studiert. Und die Studienzeit ist einfach nicht leicht, um jetzt
Ja,
keinen
und
abzuschenken.
dazu können wir auch gerne mal eine Folge machen, Julia, die Pros und Cons, Jura zu studieren und ob wir das empfehlen.
Ja, gerne. Also die nächsten Folgen schreiben sich von selbst. Und ja, ich glaube, wir konnten trotzdem schon mal einen guten Einblick schaffen. In einer Folge kann man jetzt auch nicht alles erzählen, aber ich glaube, Tarnum und ich haben noch sehr viel Gedanken, sehr viel Bock zu reden. Und mein Wunsch ist jetzt, dass wir diese Folge auch aufnehmen können, dass die Technik geklappt hat. Und wenn es vielleicht jetzt nicht ganz perfekt ist der Ton, dass wir es vielleicht dennoch hochladen. Wir schauen mal und wir würden euch gerne auch in die Woche entlassen. Wir wünschen viel Erfolg für die neue Woche und wir wünschen auch allen, dass ihr möglichst gute Erfahrungen mit Jurastudierenden macht. Und in dem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.